Jetzt gibt's was auf die Ohren. Ich bin Miriam.
Und ich bin die Nina. Und ihr hört Nihilo Trotzquam, eine Mutter-Tochter-Welt.
Wir sprechen über das, was uns aktuell bewegt.
Es geht um jede Menge Themen aus der Sicht von zwei verschiedenen Generationen. Ob das einen Unterschied ausmacht?
Wissen wir nicht. Lasst euch überraschen.
Ihr wundert euch über den Titel Nihilo Trotzquam?
Wir auch. Eigentlich nur ein Wortwitz.
Nichtsdestotrotz haben wir unsere Welt danach benannt.
Das Thema Urlaub hat ja viele von euch bewegt und vielen Dank auch für das Feedback von euch. Deshalb haben wir uns gedacht, wir machen jetzt eine Urlaubsfortsetzung, denn Urlaub besteht ja nicht nur aus Geheimtipps für einsame Alpengipfel oder besuchbare Strände. Die Frage ist ja, ist Urlaub in Corona-Zeiten Herausforderung und Chance zugleich? Also wie können, sollen, müssen wir die Ferien angehen? Diesmal sprechen wir übrigens nicht an einem plätschernden Bach.
Das scheint ja doch einige Leute irritiert zu haben. Ja gut, dann halt lieber ohne Plätscherung diesmal.
Genau. Wir können vielleicht noch mal ein bisschen allgemeiner einsteigen. Deutsche gelten ja als Reiseweltmeister. Was übrigens nicht mehr stimmt. Und zwar seit 2013 stimmt das nicht mehr.
Wer ist jetzt der Reiseweltmeister?
Jetzt sind die Chinesen die Reiseweltmeister. Deutschland ist sogar auf den dritten Platz abgerutscht.
Oh nein.
Die US-Amerikaner sind nämlich auf Platz 2. Und zwar misst man das Ganze so, dass man sich fragt, wie viel Geld geben denn die Leute in ihrem Urlaub aus? Und in Deutschland war das so, also 2018, neuere Zahlen gibt es noch nicht, gaben die Deutschen, die in Urlaub gefahren sind, 72 Milliarden US-Dollar aus. Also es waren ungefähr 55 Millionen Deutsche mindestens 5 Tage unterwegs.
Da konnten selbst die Schwaben nichts mehr dran ausrichten.
Also im Durchschnitt 12 Tage. Und das finde ich also schon, das ist natürlich ein beachtlicher Wirtschaftsfaktor, wenn man sich das mal so für Augen führt. Interessant fand ich schon damals, weit vor Corona-Zeiten, dass 1/4 der deutschen Urlauber ihre Ferien in Deutschland verbracht haben.
Ach doch, so viel?
So
okay,
viel.
Okay, das hatte ich
also
nicht
ich
gedacht.
Ich war jetzt auch erstaunt.
War da auch gestanden, in welchem Bereich von Deutschland?
Also der absolute Renner ist Mecklenburg-Vorpommern.
Ach Chris, da hätte ich
gut
nicht gedacht.
Mecklenburgische Seenplatte ist super toll, haben wir ja auch schon gemacht zum Paddeln. Du hast dort das Meer. Es ist ja nicht so besonders dicht besiedelt da oben. Übrigens dicht gefolgt von Bayern, wo wir mit den Alpen natürlich auch einen ziemlichen Anziehungspunkt haben. Also das soweit zum Reiseverhalten der Deutschen. Der Renner ist halt immer noch der Strandurlaub. Das ist das, was die Leute unter Urlaub und Ferien verstehen. Es gibt natürlich auch Leute, die machen Städtereisen und setzen ein bisschen mehr Kultur. Und es gibt Leute, die halt eher sportlich unterwegs sind. Also das sind vor allem die Sportarten Wandern und Radeln ganz stark angesagt. Die Frage ist ja auch, Urlaub ist ja nicht nur Strand, Stadt, Wandern, sondern es gibt ja ganz verschiedene Arten von Reisen. Es gibt Forschungsreisen, Geschäftsreisen, Entdeckungsreisen,
ja,
Pilgerreisen.
Also aber da musst du dir jetzt die Frage stellen, ob ich das noch unter dem Begriff Urlaub fassen würde. Meiner Meinung nach, weshalb wir einige Themen rausgelassen haben, wo die Leute uns dann angesprochen haben und gesagt haben, hey, ich war überrascht, dass das nicht drin war. Auf die Themen sind wir meiner Meinung nach zum einen nicht gekommen, weil wir sozusagen schon so sehr in der Situation drin steckten, dass wir es gar nicht reflektiert haben. Und zum anderen, weil wir es so auf den Begriff Urlaub fokussiert haben und zum Beispiel den Aspekt Freizeit so ein bisschen außen vor gelassen haben. Aber ich würde vielleicht erstmal auf dieses, wir stecken so sehr in der Situation drin. Und zwar, was wir nicht reflektiert haben, war, dass man dadurch, dass man sozusagen seine Distanz so ein bisschen einschränken muss, der Umweltaspekt natürlich zum Tragen kommt. Nämlich dahingehend, dass halt so weite Flüge wie, keine Ahnung, 10 Tage Bali nicht mehr so wirklich eine Option sind. Und das ist vielleicht das, was man unter Chance dann verstehen kann, dass man...
Für die Umwelt, ja.
Für die Umwelt, aber auch, wir haben ja schon in dem ersten Podcast gesagt, dass es so ein bisschen so eine Kopfgeschichte ist und dass du vielleicht bestimmte Erholungsaspekte, die du normalerweise im Urlaub suchst, auch bei dir zu Hause finden kannst. Also, dass du so einen Strandurlaub, wenn du dich sozusagen in der Sonne räkelst, das kannst du theoretisch auch an der Ostsee machen oder auch an einem See irgendwo bei dir in der Nähe. Da musst du eigentlich nicht unbedingt am Strand von Bali liegen. Nö, und den zummeln.
Es reicht sogar, wenn man in München zu den Obernauten geht und sich in die Beachbar hockt, wo die den Sand aufgeschüttet haben und einen Drink genießt. Also kann man tatsächlich, wie du sagst, auch ganz in der Nähe haben. Aber bleiben wir doch nochmal bei dem Umweltaspekt. Ganz interessant fand ich, dass Urlaubsreisen immerhin 5% der Treibhausgasemissionen weltweit verursachen.
Da sind jetzt die Flugzeuge mit reingerechnet?
Also
oder?
Genau, die Fernflüge
dann
sind
da. Dann sind es nur 5%?
Sind da das ganz ist besonders nicht schlimm. Ich finde es schon viel.
Also wenn du dir überlegst, dass da das Flugzeug und das Auto mit drin ist, finde ich, das ist gar nicht mal so krass viel.
Aber ich meine, es gibt ja auch 1000 Tipps, wenn man jetzt in Urlaub fährt, wie man sich umweltschonend dann verhalten kann. Also das geht von den Handtüchern, die man nicht unbedingt täglich wechseln lassen muss, bis hin zu umweltbewussten Hotels oder regionale Speisen auswählen. Oder es gibt 1000 verschiedene Qualitätssiegel für nachhaltiges
Reisen. Ja, oder eben ganz einfach mit dem Zug fahren.
Ganz genau. Also auch das ist eine Variante, die dieses Jahr vielleicht durchaus zum Tragen kommen könnte.
Wobei, also ich weiß nicht, wie es mit den außereuropäischen Grenzen aussieht, aber ich meine, innerhalb von Europa kannst du ja jetzt wieder reisen. Das heißt, selbst wenn du jetzt nicht nach Bali fliegst, diese, ich nenne es mal Billo-Flüge nach, keine Ahnung,
Mallorca,
die sind halt schon wieder drinnen.
Okay, man könnte natürlich auch einfach sagen, das taugt mir jetzt alles nicht. Ich verschiebe den Urlaub einfach um ein Jahr und hoffe darauf, dass nächstes Jahr alles besser ist.
Und das heißt, in der Zeit, in der man dann den Urlaub gehabt hätte, macht man was?
Irgendwas
Arbeiten?
Anderes. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Ich finde, diese Verschiebegeschichte ist generell natürlich eine Option, wenn das so ein ganz normaler Urlaub ist. Aber was ist denn zum Beispiel mit denen, die jetzt einen ganz besonderen Anlass haben, um wegzufahren? Zum Beispiel Abifahrten. Das lässt sich nicht einfach in einem Jahr nachholen. Das Abi ist jetzt geschafft, jetzt ist das Hochgefühl da, jetzt sind die Leute noch vor Ort und erfahrungsgemäß danach zerstreuen die sich in alle Herren Länder und in alle Winde.
Ja.
Also das, denke ich, ist echt bitter.
Klar.
Da müssen sie durch, ebenso wie die Abi-Feiern, die jetzt Open Air mit 1,50 Meter Abstand stattfinden.
Ja, oder halt nicht stattfinden, weil sie aufgelöst werden.
Das Abi-Foto, was man nur per Drohne aufnehmen kann, weil man sie sonst alle gar nicht draufkriegt.
Gott, was man alles bedenken muss, das ist ja echt krass.
Okay, aber zurück zum Thema Ferien und Urlaub. Was jetzt vielleicht auch deutlich geworden ist, das sind ja eigentlich so ein bisschen verschiedene Begriffe. Urlaub, Ferien, Reisen. Heißt, es sind ja keine Synonyme.
Ja.
Also spannend fand ich zum Beispiel, Reise kommt aus dem Althochdeutschen. Reiser. Und heißt einfach Aufbruch, Fahrt. Steckt übrigens, also ich finde das ja immer ganz toll mit diesen Wortbedeutungen.
Ja, ja, wie mit unserer Etymologie.
Das englische to rise drin, aufbrechen.
Mm. Wobei, das habe ich eher so im Sinne von Sunrise, also
sich erheben.
Sich erheben, ja.
Aufstehen. Risan, Althochdeutsch.
Interessant. Ja, gut, aber ich meine, Reisen hätte ich es generell auch als Bewegung sozusagen verstanden. Und das kann natürlich sowohl in dem freizeitlichen Urlaubaspekt drin stecken, als auch eben in dem beruflichen Aspekt, wenn du jetzt an Geschäftsreise denkst oder an Forschungsreise, wenn du an einen wissenschaftlichen, das kann ja auch geschäftlich sein.
Oder Pilgerreise mit einer ganz anderen spirituellen Motivation dahinter. Mhm. Was mich trotzdem lockt, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Jetzt ist es ja so, dadurch, dass das mit dem Reisen bislang noch so ein bisschen schwer war, dass man so Berichte gehört und gelesen und gesehen hat von leeren Stränden, wo sonst der Bär tobt, von türkisblauem Wasser, wo man sonst so eine milchartige Plörre hat.
So nach dem Motto, Delfine.
Von Gondolieres in Venedig, die sich über jeden Touristen freuen und nicht mehr 80 Euro für eine Gondelfahrt verlangen, sondern nur noch 50.
Dafür sind die Delfine jetzt zurück in Venedigs Lagune.
Da sind wir wieder bei dem Umweltaspekt. Ich bin jetzt eher noch mal so ein bisschen bei dem Aspekt, wie stellt man sich Urlaub vor oder was genießt man besonders im Urlaub? Und da reizt mich diese Vorstellung von unberührten Stränden oder sehr wenig besuchten Stränden natürlich schon.
Ja, die Idee werden noch 10.000 andere Leute haben und dann hast du eben keinen unberührten Strand mehr.
Okay, wir müssen alle in den Louvre gehen, dann können wir uns nämlich die Mona Lisa anschauen, ohne dass wir den schwarzen Haarschopf eines Japaners vor uns haben.
Hä, was ist das denn jetzt für eine Bemerkung?
Na, die sind alle an den Stränden.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, weil wir vorhin gesagt haben, es gibt auch noch den Aspekt Freizeit, wenn du jetzt mal davon weggehst, dass man sozusagen an einen anderen Ort geht im Urlaub, also ich meine Urlaub, dass das für uns schon so implizit heißt, anderer Ort, ist ja eigentlich auch eine sehr charakteristisches Merkmal für unsere Zeit. Ich hatte nämlich vorhin, als ich mal so ein bisschen geguckt habe, okay, was bedeutet eigentlich Freizeit, ganz viele Arbeiten gesehen, die sich sozusagen damit beschäftigt haben, wie hat sich das Verständnis davon so im Laufe der Geschichte gewandelt, wie hat sich zum Beispiel verändert, als dann die Industrialisierung dazu kam und so weiter. Und dann habe ich mich jetzt gefragt, ob es jetzt mit dieser Corona-Lage nochmal so einen gewissen Wandel durchmachen kann, und zwar mehr so in Richtung Urlaub ist gleich Freizeit, und Freizeit dann im Sinne von eine Zeit, die dir zur Verfügung steht, mit der du sozusagen etwas machen kannst, wo du dich dann erholst, im Sinne von Abwesenheit von Arbeit. Nur ist das natürlich wahnsinnig schwierig, gerade jetzt, weil du ja sozusagen das Problem hattest, dass man zu viel Zeit sozusagen zur Verfügung hatte durch das Homeoffice oder Kurzarbeit oder was auch immer. Das heißt, man müsste sich quasi fast bewusst schon dazu entscheiden, irgendwas Besonderes zu machen. Und dann darf man sich gleichzeitig davon aber auch nicht allzu sehr unter Druck gesetzt fühlen.
Die Frage, die sich für mich dadurch stellt, ist ja, was suchen wir denn im Urlaub? Also du sagst, es ist für uns quasi selbstverständlich, im Urlaub die Frage zu stellen, und wo geht's hin? Sie fahren in Urlaub, wo geht's denn hin? Und ab und zu bekommt man dann zwar die Antwort nach Balkonien, aber die meisten fahren eben doch weg.
Ja gut, aber es ist ja von Unterschied, ob du fragst, fährst du in den Urlaub oder hast du Urlaub?
Das finde ich jetzt...
Doch, finde ich schon. Den Fahren impliziert schon, dass du irgendwo anders hingehst. Wenn du sagst, hast du Urlaub, dann heißt es erstmal nur, hast du freie Zeit. Das suggeriert dann nicht gleich, dass du irgendwo anders hingehst.
Naja gut, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass du, egal ob du jetzt hast oder fährst, sagst, das, was du eben erwähnt hast, dass es für uns quasi normal ist, seinen normalen Aufenthaltsort zu verändern und eben sich wegzubegeben, aufzubrechen, stellt sich für mich, wie gesagt, immer noch nach wie vor die Frage, warum tun wir das denn? Was suchen wir denn, wenn wir uns wegbegeben, wenn wir aufbrechen? Was steckt da quasi dahinter?
Also man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, das ist jetzt ein sehr westlich-europäisches Phänomen. Also gut, die Staaten spielen da eventuell auch noch mit rein, aber also das ist ja unterwestlich. Also ich meine, in ganz vielen Ländern ist das Verständnis von Erholung und freie Zeit vielleicht nicht unbedingt, okay, ich muss jetzt unbedingt irgendwo anders hin. Ich meine, es hat sich auch so ein bisschen zu so einem Status entwickelt.
Ja, zum Beispiel diese Renommierreisen, wo du halt zu irgendwelchen total exotischen Stellen in der Welt aufbrichst und dann eben von deinen Erfahrungen aus dem Dschungel in Borneo berichtest, wo dann alle hinhören, oh, das ist ja aber eine tolle Geschichte. Generell ist es wohl so, laut Untersuchungen und Studien, dass die Leute in erster Linie Erholung suchen. Erholung von Arbeit, von stressigem Job, von Kindern, von Familie, keine Ahnung. Also einfach mal alle Viere von sich strecken. Andere suchen neue Erfahrungen. Zum Beispiel auch, wenn man eben, und das finde ich einen weiteren wichtigen Aspekt, der jetzt in Zeiten von Corona vielleicht so ein bisschen unter die Räder kommt, dass junge Leute in der Welt rumreisen, was ja jetzt zum Beispiel Stichwort Abifahrt oder dem, was man danach machen kann, ein bisschen eingeschränkt ist, dass die andere Kulturen, andere Völker, andere Mentalitäten, andere Landschaften, anderes Essen und Trinken, einfach Erfahrung von anderem machen. Und das ist vielleicht, je nachdem wie offen diese Leute sind, auch so ein Stück weit Völkerverständigung, voll, die da jetzt so ein bisschen verloren geht.
Mega. Ist interessant, weil sich das überschneidet mit, ich hatte vorhin um diesem, was steckt im Urlaub, was suchen wir im Urlaub oder in der Freizeit, es war tatsächlich aber eher Urlaub, glaube ich, bei so ein paar Philosophen nachgeschaut. Und das, was du jetzt gesagt hast mit der Völkerverständigung, beziehungsweise vielmehr noch dieses eigene Schärfen von Sinnen und Horizonterweiterung und Erfahrung machen und sich bestimmter, ja, Denkweisen oder Einstellungen bewusst werden, indem du sozusagen guckst, okay, was machen denn ganz andere Leute, ist bei Michel de Montaigne,
Montagne?
Montagne, genau. Der eben genau das sagt, der sozusagen meint, Leute, die sich nicht vom Fleck bewegen und eigentlich nur zu Hause bleiben wollen, im Sinne von, die nicht den Versuch unternehmen, auch mal was anderes zu erleben, die verachtet er. Und es geht sozusagen darum, wenn du irgendwo anders bist, dass du möglichst viel dir Unbekanntes versuchst zu suchen und zu erlernen. Und genau, das wäre jetzt genau der Aspekt. Wenn du mit dieser Einstellung rangehst ans Reisen, dann ist es eventuell auch verständlich, wenn du nach Bali fährst, weil du halt eine andere Kultur gerne verstehen lernen möchtest.
Ja, wenn du
nicht am Strand nur liegst. Genau. Das kann ja trotzdem auch Teil davon sein. Es ist ja nicht ausgeschlossen, aber es ist halt nicht so eine, ich weiß nicht, dass du irgendwo ganz anders hinfährst, um dann Schnitzel zu essen. Super.
Mhm. Ja. Aber das finde ich sehr, sehr spannend mit diesem philosophischen Hintergrund, zumal Montaigne ja so in der Zeit der Gegenreformation gelebt hat.
Tiefstes Mittelalter.
Naja, dann also schon Neuzeit, aber in einer Phase, wo jetzt eine touristische Urlaubsreise bei weitem nicht gang und gäbe ist. Das ist ja ein Phänomen, was nun wirklich jetzt mal gerade so 200 Jahre alt ist im Höchstfall.
Wenn überhaupt
eigentlich weniger, also eher so um die 100, 150 Jahre alt. In der Soziologie gibt es auch diverse Einteilungen davon, wie man denn jetzt Reisen betrachten und kategorisieren kann. Also die sprechen jetzt zum Beispiel vom Selbstverwirklichungsmilieu. Das sind die Leute, von denen wir eben auch sprachen, die in so typische untouristische Gegenden fahren. Also die zum Beispiel
so in Richtung
eine Bergtour im Himalaya machen. Wobei auch das schon wieder dann kippt. Weil man ja seine, das ist ja inzwischen fast schon wieder Standard, der DRV bietet das an, dass man eben Touren durchs Karakorum macht oder wie auch immer. Also diese Selbstverwirklichungsgeschichte, die kippt gerade so ein bisschen. Es gibt auch eine weitere Kategorie, ist die das Hochkulturmilieu. Also die sagen, wir wollen auf keinen Fall Massentourismus, aber so ein bisschen verorte ich da uns und auch wir wollen pittoreske Landschaften, wir besuchen auch mal ein Museum oder eine Kirche, aber halt nicht zusammen mit den kegelnden Rentnern und der Busreise.
Ja, wobei das ist natürlich auch wahnsinnig selektiert, wenn du sagst, also Hochkultur ist gleich Museum, pittoreske Landschaften, dann pickst du dir die Sachen raus, die dir taugen. Super, damit hast du keine Erfahrung, die das irgendwie repräsentativ.
Naja, ich glaube, der Gegensatz dazu so ein bisschen ist dieses sogenannte Harmoniemilieu. Also das sind Leute, die primär im eigenen Sprachgebiet bleiben, die also in Deutschland, Österreich, Schweiz ihren Urlaub verbringen und da dann halt Spaziergänge machen, sind halt meistens ältere Semester oder Heimatabende besuchen.
Inwiefern hat das jetzt mit Harmonie zu tun? Also
so hat das die Soziologie genannt. Ich übernehme jetzt nur diese Ausdrücke oder diese Kategorisierungen, die dort eben vorliegen. Und die Abifahrten, von denen wir eben sprachen, die nennen sie Aktionsmilieu. Also das sind so Abenteuerreisen, die fahren dorthin, wo was los ist, die machen zusammen Sport. Das sind halt eher so meistens jüngere Leute, die sowas machen. Und die so ein bisschen in dieses Harmoniemilieu mit reinspielen, ist das Integrationsmilieu. Die neigen auch eher dazu, zum Beispiel in Österreich oder in der Schweiz oder in Deutschland Urlaub zu machen, vielleicht noch am Mittelmeer. Aber es geht darum, dass man in einer vertrauten Umgebung ist, in der man sozusagen nicht so viel Neues erfahren kann, also der Gegensatz zu Montaigne, und relativ schnell loslassen kann einfach, weil
also Erholung vor allem.
Erholung, weil nicht so viel Fremdes auf einen einstürmt.
Aber fällt dann da auch sowas wie Pilgerfahrten drunter? Denn also Harmonie ist für mich jetzt auch so ein bisschen seelischer Ausgleich.
Könnte zum Beispiel sein, ja.
Aber ich meine, eine Pilgerfahrt ist ja dann häufig eben schon irgendwo ganz anders hin.
Naja, nach Rom zum Beispiel.
Ja, ich dachte jetzt eher so an Jerusalem oder so. Oder wenn du muslimischen Glaubens bist, nach Bagdad, also
nach Mekka.
Oder nach Mekka, ja.
Okay, ja, das könnte man vielleicht auch so ansehen. Da weiß ich nicht so genau, ob man also das meine, unter Harmonie subsumieren würde. Das glaube ich jetzt eher nicht. Dann
aber warum
Fall.
Denn nicht?
Ja, weil dieses Vertraute, das eigene Sprachgebiet zum Beispiel ist schon mal.
Aber das ist ja einfach eine sehr, sehr enge Fassung von Harmonie. Harmonie muss ja nicht unbedingt vertraut sein. Harmonie kann ja auch ein seelischer Zustand sein, der jetzt nicht nur an dem Aspekt Gewohnheit und Vertrauen hängt.
Du solltest dich mit den Soziologen auseinandersetzen.
Ja, ich meine, das ist ja nur eine Kategorisierung von vielen. Ich meine, vieles davon überschneidet sich dann auch wieder mit philosophischen Konzepten, nämlich das mit dieser Ausgeglichenheit der Seele, sagt mich auch Seneca. Und zwar durchaus mit dem Aspekt eben, dass man nicht wahnsinnig weit weg muss. Er sagt nämlich sogar, so ein ruheloses Umherstreifen gleicht einer falschen Flucht, die einen von den wirklichen seelischen Problemen sozusagen ablöst, um die man sich ablenkt, um die man sich eigentlich kümmern sollte.
Da sieht man mal wieder, die Wahrheiten aus der Antike helfen
Ja,
uns immer noch weiter.
toll.
Unglaublich.
Und ein anderer Aspekt, den Jean-Jacques Rousseau anspricht, ist etwas, was mich fast schon so ein bisschen an Grundlagen der Meditation erinnert, so dieses süße Nichtstun, aber eher so im Sinne von Pause von der Realität. Also,
Träumen.
ja, aber so ein wirklich bewusstes Träumen. Also teilweise habe ich den Eindruck, dass es schon fast ein bisschen den Erholungsaspekt wieder misst, weil es wirklich ein sehr aktives, ja, Nichtstun ist. Also, aber okay, vielleicht habe ich ihn da jetzt auch falsch gedeutet. Vielleicht war es eher auf den Erholungsaspekt ausgelegt. Aber also so ein Nichtstun hat für mich immer gleich so diesen meditativen Aspekt, weil ich finde, Nichtstun kann sehr anstrengend sein und du musst es wirklich sehr bewusst machen.
Hast du noch einen spannenden Philosophen, der uns was
Einen habe ich noch,
sagen kann?
und zwar Jacques Derrida, der sozusagen als Linse, durch das man diese ganzen Aspekte des Reisens und der Freizeit betrachten kann, die Postkarte hernimmt. Und zwar so nach dem Motto, wenn du eine Postkarte verschickst, dann reduzierst du sozusagen die Erfahrung deiner Reise auf das Wesentliche dieser Postkarte, nämlich indem du halt ein bestimmtes Bild wählst, die Bildunterschrift, selbst so Sachen wie Briefmarke und Adresse und die Nachricht, die du dann halt auf die Postkarte schreibst, können eine sehr dichte Beschreibung dessen sein, was sozusagen für dich wichtig war an dieser Reise. Ich musste daran jetzt gerade an eine gewisse liebe Tante denken, die gerne die Postkarte um die Ecke klebt, damit möglichst viel
Briefmarke.
Nachrichten, ja genau, Briefmarke auf der Postkarte, so rum, dass möglichst viel von der Nachricht noch irgendwie in die Ecken gequetscht werden kann, weil man einfach so viel erlebt hat und so viel machen wollte, müsste.
So viel mitteilen will, das gibt mir massiv zu denken, muss ich gestehen, weil
Weil du immer von Essen und Wetter schreibst.
ich schreibe eigentlich gar nicht. Also wann habe ich meine letzte Postkarte geschrieben? Ist mir jetzt nach gerade peinlich.
Also Mama, komm, im Vergleich bist du ein wahnsinnig intensiver
Im
Postkartenschreiber.
Vergleich zu dir?
Ja, das auch. Ich meine generell so. Also ich glaube, es schreiben echt nicht mehr so viele Leute Postkarten. Also ich habe so ein paar Pappenheimer, von denen ich Postkarten kriege, aber ansonsten.
Ist das eher selten. Man kann
Ja.
sie inzwischen wieder aufheben.
Ja. Aber ich fand es einfach so ganz interessant, so diesen Ansatzpunkt mal zu wählen.
Gut, das ist aber jetzt wirklich so das Ende unserer Urlaubsgedanken. Umdenken im Urlaub mal, nicht wegfahren. Was machen, was man sonst vielleicht nicht macht.
Auch durchaus im kreativen Sinne, also dass man eine der Anregungen, die wir bekommen hatten, war sowas wie, man kann einen Malkurs machen oder einen Töpferkurs, Sachen, die man halt auch zu Hause normalerweise nicht macht, weil man halt arbeiten muss oder beschäftigt ist. Das spielt eher noch so in diese Kategorie Freizeit rein, würde ich sagen.
In diese Kategorie Freizeit wissen wir ja aus der engsten Familie, gibt es dann auch solche Anregungen wie zum Beispiel den Paragliding-Schein zu machen, wenn einem die USA-Reise aufgrund von Corona versagt blieb.
Genau. Wobei ich trotzdem denke, dass wir gerade jetzt, weil die Leute eben so lange zu Hause waren und der Mensch sich nun mal an Gegensätzen und an dem, was er nicht haben kann, erfreut, gerade deshalb werden die meisten jetzt trotzdem nach draußen strömen, egal wie viele Angebote von Töpferkursen und Malereikursen es gibt.
Also vielleicht doch der Töpferkurs in der Toskana.
Ja, genau.
In
Schön,
diesem
kann man ja
Sinne,
verwenden.
wir wünschen euch eine wunderschöne Urlaubs-, Ferien- und Reisezeit.
Auch wenn ihr zu Hause bleibt.
Genau. Nehmt es so ein bisschen als Anregung und
Schützt die Umwelt.
bis zum nächsten Mal.
Bis
Ciao.
dann, ciao.